ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Ja, guten Morgen am Montag und willkommen in der 21. Kalenderwoche des Jahres 2023. Wir sprechen hier heute darüber, wie gut Herbert Grönemeyer live drauf ist. Vor ein paar Tagen hatte er ja Tourstart und unsere Reporterin war gestern Abend in Berlin dabei. Friedrich Küppers-Busch kommentiert den Heizungsstreit in der Ampelkoalition. Mit Marco Seifert präsentiere ich Ihnen einige wichtige Themen dieses Montags und wir beginnen mit einem wahnsinnig spannenden Fußball-Bundesliga-Finale. Ja, dem Druck standgehalten hat Borussia Dortmund und vor dem letzten Spieltag der Saison gestern Abend die Tabellenführung durch ein 3:0 in Augsburg übernommen. Der BVB nutzte damit die Steilvorlage der Bayern, die am Samstagabend zu Hause gegen Leipzig verloren hatten. Hertha BSC steht nach dem sehr späten Bochumer Gegentreffer als erster Absteiger fest. Der erste FC Union verliert in Hoffenheim und muss um die Champions League Qualifikation bangen.
Radio 1. Köster am Ball. Philipp Köster, einer von 11 Freunden.
Er ist der Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde. Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen, grüße euch.
Morgen. Hertha steigt durch ein Gegentor in der 94. Minute ab. Sagst du, das geschieht denen recht oder hast du dann doch ein wenig Mitleid?
Nein, um Gottes Willen, das geschieht ihnen einerseits natürlich recht. Trotzdem muss man natürlich traurig sein, wenn es jetzt runtergeht in Liga 2. Aber klar ist eben auch, dieser Abstieg ist nicht gestern besiegelt worden und auch nicht letzte Woche, sondern es ist das Ergebnis dieses Wahnsinns, der Hertha seit einigen Jahren ergriffen hatte. Diese Windhorst-Millionen haben eigentlich nur Unglück gebracht. Danach gab es Größenwahn, man hat das Geld rausgeworfen, man hat völlig die Fassung verloren, völlig die Orientierung, wo man eigentlich hin will. Und das ist jetzt die bittere Konsequenz daraus, dass man das damals nicht hinbekommen hat. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, und das hatten, glaube ich, sehr, sehr viele Herthaner im Stadion auch, dass es prinzipiell jetzt auf den richtigen Weg geht, dass man zumindest mal mehr auf den Nachwuchs achten will, dass man natürlich versuchen will, in der zweiten Liga eine gute Rolle zu spielen. Aber trotzdem, das ist schon sehr, 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 sehr bitter, wenn man sieht, womit die Hertha gestartet ist vor ein paar Jahren, mit welchen Zielen.
Das Hertha-Team wird sich extrem verändern. Du hast jetzt auch diesen Berliner Weg angesprochen. Da geht ja vielen Fans immer das Herz auf. Mir ehrlich gesagt nicht, weil diese Mannschaft, die gerade den Berliner Weg bestreitet, das ist natürlich die Hertha U23 und die spielen jetzt nicht mal die vierte Liga in Schutt und Asche, sondern sind da irgendwo weit im Mittelfeld. Kann man denn mit Berliner Talenten den Wiederaufstieg schaffen?
Nein, um Gottes Willen. Also der Weg kann nicht sein, dass man jetzt einfach schaut, dass man die Amateurmannschaft oder die Jugendmannschaft befördert und die zur ersten Mannschaft erklärt. Klar ist, in der zweiten Liga wirst du nur mit erfahrenen Routiniers, die so eine Mannschaft auffüllen müssen, bestehen können. Klar ist eben auch, das ist in der nächsten Saison eine Liga, in der sich wahnsinnig viele Traditionsvereine tummeln werden. Große Vereine, die unbedingt wieder hoch wollen, wenn Schalke mit runtergeht beispielsweise. Also das wird erstens kein Selbstläufer, zweitens braucht das Geduld. Ich glaube nur, dass nach diesem vollkommenen Wahnsinn der Hertha es in den letzten Jahren ergriffen hat, es eine deutliche Abkehr geben muss. Und zumindest das verspricht der Berliner Weg, wie man ausfüllt, ist natürlich nochmal kniffliges Alltagsgeschäft.
Ein immer stärkerer Verein wird ja auch der erste FC Union. Der schnuppert am ganz großen Geschäft der Champions League und verliert dann bei den da ja noch abstiegsbedrohten Hoffenheimern. Kannst du dir das irgendwie erklären?
Ja, es ist natürlich eine sensationell dämliche Niederlage, weil man den Druck vor dem letzten Heimspiel gegen Bremen maximal hochhält, zumal Freiburg von unten noch drängelt, die sich wieder gefangen hat. Leipzig ist ja ohnehin schon so ziemlich sicher durch in der Champions League. Also, das ist ein ungünstiger Saisonverlauf, würde ich es mal nennen, nachdem man sich letztes Wochenende ja eigentlich schon ganz sicher in der Königsklasse wähnte. Aber klar ist eben auch, Union kann gegen Mainz, die ja gerade gegen Augsburg abgeschenkt haben, durchaus die drei Punkte machen, wenn man aggressiv und konzentriert auftritt. Also, es ist nichts verloren, aber man hätte es sich ein bisschen leichter machen können.
Und vorne an der Spitze, da ist es super spannend. Wer hätte das gedacht? Borussia Dortmund hat die Steilvorlage der Bayern genutzt und die Tabellenführung übernommen. Ziehen die das jetzt durch und werden wirklich Meister am kommenden Wochenende?
Also ich sag's mal so, wer dann 3:0 in Augsburg gewinnt, wer endlich mal seine Nerven besiegt, wer es schafft, so ein Spiel, das ja durchaus hitzig war, nach Hause zu schaukeln, der wird es am letzten Spieltag auch Meister. Klar ist, die Dortmunder treten eh wahnsinnig dominant auf. In den Heimspielen haben ja auch alle, glaube ich, in den letzten Monaten bis Jahren gewonnen. Insofern, das wird jetzt schon was. Die Mannschaft wirkt entschlossen. Es gibt großartige Geschichten wie die von Sebastian Aller, der ja krebskrank wurde und jetzt 2 Tore gemacht hat. Also, wenn sie es schaffen, ist der BVB auch definitiv ein würdiger Meister.
Die Bayern haben Julian Nagelsmann entlassen, weil das Triple in Gefahr war. Dann sind sie mit Thomas Tuchel aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, aus der Champions League ausgeschieden und jetzt sieht es momentan zumindest so aus, als würden sie auch den dritten Titel verspielen. Welche Konsequenzen muss das dann aus deiner Sicht in München haben?
Ich glaube, dass es nach der Saison ein ganz großes personelles Reinemachen geben wird. All das, was da passiert ist, dieser Trainerrauswurf, diese schlechte Kommunikation danach, dieser offenbar völlig unzureichend zusammengestellte Kader, das wird man sich im Aufsichtsrat nicht bieten lassen. Man wartet ja sicherlich nochmal, ob es möglicherweise doch noch das große Wunder gibt und man doch noch Meister wird. Aber wenn das nicht passiert, dann prophezei ich mal, dass Oliver Kahn nicht mehr lange Vorstandsvorsitzender ist, Braco Salihamidzic nicht lange mehr quasi der sportlich Verantwortliche. Und auch für Thomas Tuchel könnte es nochmal eng werden, wenn er der neue Führung dann nicht klar machen kann, wie das weitergehen soll. Also, das wäre noch die Nacht der langen Messer beim FC Bayern. Und das ist ja große Unterhaltung für die Bundesliga.
Wahnsinn. Die Analyse des vorletzten Spieltags in der Bundesliga von Philipp Köster. Vielen Dank.
Bitteschön.
Radio 1. Köster am Ball. Philipp Köster. Einer von 11 Freunden. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Montag, der 22. Mai 2023 und Grund zum Feiern hat eine deutsche Politikwissenschaftlerin, die sowohl 2004 als auch 2009 gegen Horst Köhler für das Amt der Bundespräsidentin kandidierte und beide Male gegen ihn verloren hat. Von 1999 bis 2008 war sie Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. 2019 kandidierte sie zusammen mit Ralf Stegner für den SPD-Vorsitz, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Heute wird Gesine Schwan 80 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister in Brüssel. Die Teilnehmer wollen unter anderem über den anhaltenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie die jüngsten Entwicklungen in den Westbalkanländern und am Horn von Afrika beraten. Am Abend ist ein Arbeitsessen mit den Amtskollegen aus den 6 Westbalkanstaaten geplant. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba soll heute Vormittag per Video zu den Beratungen zugeschaltet werden.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Findet der 24. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft statt. Klingt erstmal nach einem Branchentreffen, aber welche Rolle der Tourismus für Deutschland spielt, lässt sich auch daran erkennen, dass 3 Bundesminister dort Reden halten werden. Der Gipfel findet im Hotel Adlon statt. Die 3 Minister sind der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck von den Grünen, der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil von der SPD und der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing von der FDP.
Nur auf Radio 1.
Ist wieder Zeit für den Radio 1 und Freitagssalon. Regelmäßig trifft Jakob Augstein, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag, einen Gast zum Gespräch. Heute ist das der Literaturwissenschaftler Josef Vogel, der als einer der schärfsten Kapitalismuskritiker Deutschlands gilt. Über die verschiedenen Krisen unserer Zeit spricht Jakob Augstein mit Josef Vogel. Live zu hören ab 20 Uhr hier auf Radio 1.
Und auf keinen Fall vergessen.
Dass zwar kein Berliner Team den Fußball-DFB-Pokal 2023 gewinnen wird, aber dass der Pokal heute in Berlin ankommt. Zur offiziellen Übergabe werden DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU erwartet. Außerdem Vertreter beider Finalteams, also von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, sowie das Schiedsrichterteam fürs Finale. Das DFB-Pokal-Endspiel findet am Samstag, 3. Juni 2023 statt. Anpfiff ist um 20 Uhr.
Das war die Radio 1. Tagesvorschau.
Seit Wochen streiten die Ampelparteien über die Heizungspläne aus dem grün geführten Wirtschaftsministerium. Den Plänen zufolge sollen Öl- und Gasheizungen ab kommendem Jahr nur noch in Ausnahmefällen neu eingebaut werden dürfen. Natürlich eben nur, wenn eine neue Heizung benötigt wird. Zudem sind zahlreiche Ausnahmen geplant. Die FDP fordert, das Konzept grundlegend zu überarbeiten und sich dafür mehr Zeit zu nehmen. SPD und Grüne wollen das Gesetz aber noch vor der Sommerpause durch den Bundestag bringen. Am Wochenende hat Bundeskanzler Olaf Scholz deutlich gemacht, dass er nicht mit wesentlichen Nachbesserungen rechne.
Aber es ist natürlich völlig in Ordnung zu gucken, sind alle Fragen beantwortet, sind alle Bedenken berücksichtigt, damit das so ist, dass wir die Ziele erreichen, die wir erreichen wollen, wenn wir klimaneutral wirtschaften wollen in Deutschland. Aber dass es gleichzeitig niemanden überfordert und dass niemand vor eine unlösbare Aufgabe gestellt wird.
Grünen-Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckert bemängelte daraufhin, ein Klimakanzler könne sie nur schwer erkennen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ist das Gesetz verfuscht oder unterschätzt?
Ja, das ist die Joker-Frage, ne? Wir reden da jetzt seit dem März drüber, seit der Referentenentwurf immerhin 98-seitig geleakt wurde, dann in der Anführungszeichen Bild, Anführungszeichen Zeitung, Anführungszeichen stand und dann ging es los. 92 Seiten und was steht da alles drin? Und dann rastete Kubicki aus, ja auch ein Vizepräsident des Bundestages, verglich Habeck mit Putin, entschuldigte sich schneller als sein Schatten und seitdem reden wir also über dieses Heizungsgesetz, was dem kleinen Mieter die Kosten explodieren lassen will, dem kleinen Eigenheimer finanziell komplett überfordert. Also der muss dann irgendwann sein mühsam erspartes oder mit Kredit finanziertes Eigentum irgendeinem Immobilienhai verkaufen, weil nur der die Wärmepumpe bezahlen kann. Und es geht hoch und runter und die Regierung zerlegt sich einmal mehr. Wir haben ja da eine FDP, die sich angefangen vom Tankrabatt über 144 neue Autobahnabschnitte, über das Verbrenner aus und schließlich sogar Fahrerflucht ist nur noch ein Bagatellunfall, weit rechts aus dem Boot hängt und nun links zum Beispiel Göring, Eckardt und andere, die sagen, das geht alles nicht schnell genug, das ist eine Katastrophe mit dem Heizungsgesetz und alle zusammen glauben irgendwie, wenn sie sich weit links und weit rechts aus dem Ampelboot hängen, fährt das Boot schneller. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Deswegen hat der Kanzler in dem O-Ton, den er eben auch eingespielt hat, gestern Abend am Wochenende versucht, so ein bisschen die Wogen zu glätten und zu sagen, niemand wird überfordert, niemand wird für unlösbare Aufgaben gestellt und er verweist damit indirekt auf ein paar Verbesserungen, die seit dem Kabinettsbeschluss, dass man dieses Gesetz machen möchte, bereits angebracht wurden. Also man darf Ölgasheizungen weiter betreiben, man darf sogar welche einbauen, wenn man sie von vornherein kombiniert mit einer Wärmepumpe. Es soll bis zu 50% Förderung geben, da wollen die Grünen bis zu 80% und es sollen viele, viele Regelungen zum Mieterschutz hineinkommen. Das ist ungefähr jetzt die Lage, dass der Kanzler einmal mehr versucht zu moderieren.
Dennoch hat Robert Habeck natürlich als Bundeswirtschaftsminister erneut ein Problem. Es gab ja schon damals diese Gasumlage, die schwierig war, dann die Personalie Greichen. Ist das jetzt wieder so ein schwieriger Habeck-Moment?
Ja, absolut. Vielleicht hat er sich auch nicht unbedingt den Ukraine-Krieg vorgestellt, als er gesagt hat, das ist doch mal ein geiles Ministerium, das nehme ich doch mal. Wirtschaft, aber vor allen Dingen eben Klimaschutz. Und ja, die Gasumlage musste er schließlich zurückziehen. Vielleicht schwebt das auch darüber, dass die FDP glaubt, das kriegen wir noch mal hin, dass er ein komplettes Gesetz zurückziehen muss. Die FDP hebt auch darauf ab, dass sie gar nicht so richtig wisse, mit wem sie jetzt in dem Ministerium reden solle, weil ja Greichen, Lame Duck ist zwar noch im Amt, aber muss weg. Also es gäbe personelle Umstrukturierung, da solle man doch dann bitte den Terminbeschluss im Sommer aufheben, weil man es bis dahin gar nicht besprechen könnte. Und damit steht Robert Habeck einmal mehr im Feuer für dieses Klimaschutzgesetz und er macht, wie ich finde, einen Fehler. Er sagt dann, das ist größer als der Atomausstieg und der Steinkohle aus. Das mag durch die Blume heißen, wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Jürgen Trittin sein, der für immer für den Atomausstieg stehen wird als grüner Minister. Aber er macht diese Ängste, die geschürt wurden, wer immer den Referentenentwurf damals geleakt hat, er macht sie ja noch größer. Und wenn Frau Göring-Eckardt jetzt sagt, sie kann den Klimakanzler nicht sehen, während sie gleichzeitig ja daran mitwirkt, dass der sich überdehnt, dass der nur noch moderieren kann und kaum mehr selber führen kann, dann machen sie das Ding immer größer und alle Ängste, die grassieren, werden natürlich von solchen Statements, das ist jetzt die größte politische Umwandlung, die wir seit weiß ich nicht wann haben, diese Ängste werden immer größer. Es ist nicht leicht, ein 92-seitiges Gesetz in zwei, drei Sätzen zu erklären, aber was die Bundesregierung da im Moment aufführt, ist einmal mehr Kommunikationsdesaster. Das ist der Vorschlag, dass wir alle die Nase in das Abgasrohr unserer Heizung halten und sagen, ich rieche da was, gute Umweltpolitik.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
On Stage. Die Radio 1 Konzertkritik.
4 Jahre mussten die Fans warten. Gestern war es dann soweit. Herbert Grönemeyer hat wieder live in Berlin gespielt. Bevor es Anfang Juni 2-mal in die Waldbühne geht, ist Grönemeyer gestern in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena aufgetreten. Die Fans waren begeistert.
Oh mein Gott, gefühlvoll, war Granate wieder. Wir gehen jetzt auch im Juni wieder zur Waldbühne.
Mega, Herbert ist unübertroffen.
Von vorne bis hinten ist immer so.
Ja, ich sag mal, nach der langen Corona-Zeit, ihn mal wieder zu sehen, es war schon, man hat schon gemerkt, dass sie das wollen, dass sie da vorpreschen, die Band und so. Ist schon cool.
Ich bin heute ein bisschen heiser. Ich bin trotzdem hierher gekommen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bei Herbert Grönemeyer lohnt sich das immer.
Ja, die alle waren dabei. Auch unsere Kollegin Christiane Falk war dabei, wie bei sehr vielen Konzerten der letzten 25 Jahre. Guten Morgen, Christiane.
Schönen guten Morgen.
Wie war es denn gestern bei Herbert?
Also er kam um 7:50 auf die Bühne und hat dann fast 2-3 Viertelstunden gespielt. Das muss man erstmal sacken lassen. Also da spielt einer, der 67 Jahre alt ist, mal eben doppelt so lang wie die meisten anderen. Und bei nicht ganz optimalem Sound hatte die Fans in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena sofort mitgerissen. Ist ja immer spannend, mit welchem Song ein Künstler ins Konzert einsteigt. Also manche entscheiden sich direkt für den großen Hit, damit ihnen dann gleich alle aus der Hand fressen. Aber Grönemeyer macht es anders diesmal. Startet mit Tau, einer der schönsten Balladen des neuen Albums. Er läuft direkt auf den Laufsteg. Der ragt ganz weit ins Publikum rein. Da ist die Band noch gar nicht dabei und ganz am Ende des Steges steht dann ein weißer Flügel. Da setzt er sich dran, stimmt dieses kleine, feine, melancholische Tau an. Die Fans jubeln, aber das ist jetzt kein Stimmungssong. Also nichts, wo man aufspringt und sagt, wow, hier muss ich sofort tanzen. Die großen Hits, die spart sich Grönemeyer noch ein bisschen auf. Als zweites singt er dann das wortgewaltige neue Lied Das ist los, wo es im Prinzip so ein Feuerwerk an Worten gibt und wo es um alles geht, dass sich Menschen so aktuell zum Thema machen, von Hafermilch über Chiasamen bis hin zu Rasputin und der nächsten Killer Queen. Da tanzt das Publikum dann schon lautstark mit.
Und wann kommen dann die Klassiker? Also davon hat ja Herbert Grönemeyer nun mehr als genug.
Nach circa 20 Minuten, also so ab Song 5 und dann eine Art Medley hintereinander, Bochum, Männer und was soll das? Und dann auch noch eine sehr rockige Version von Vollmond hinterher. Das ist im Prinzip so die volle 80er-Jahre-Packung. Die Fans singen Zeile für Zeile mit, die Bandmitglieder laufen auf den Steg, alle sind in Bewegung, genau wie im Publikum. Und da wird schon klar, Herbert Grönemeyer mag als Solokünstler bekannt sein, aber der funktioniert halt am besten, wenn er seine Band hinter sich hat. Also ja, seit Jahrzehnten dieselben Musiker, nur ein neuer Saxophonist ist dabei. Das ist schon irre und wirklich schön zu sehen, wie ihn die Band eingespielt und souverän unterstützt. Also die sind eine Einheit, Herbert Grönemeyer dabei der Mittelpunkt. Und er ist eben sehr vieles. Er ist der Dribbelweltmeister, er ist der Patrick Swayze der deutschen Popmusik. Also immer tanzend, lächelnd. Die Euphorie von ihm, die steckt an.
Herbert Grönemeyer hat ja erst vor 2 Monaten sein neues Album Das ist los veröffentlicht. Spielt er viel davon?
Ja, 11 Songs, also wirklich sehr viele neue Songs im Live-Set. Eigentlich war ja im letzten Jahr eine Tour zu 20 Jahre Mensch geplant, seinem erfolgreichsten Album. Die Tour musste dann wegen Corona abgesagt werden. Aber ist eben nicht so, dass Grönemeyer jetzt einfach große Teile von dieser geplanten Tour übernommen hätte. Der brennt einfach drauf, seine neuen Lieder zu zeigen, sie zwischen große Hits zu setzen, was auch super funktioniert. Also zum Beispiel singt er erst das charmante und leichtfüßige Herzhaft, was wir auch bei Radio 1 regelmäßig spielen. Dann stimmt er der Weg an. Dieses hochemotionale Lied für seine verstorbene Frau Anna. Da sieht man viele Menschen, die Tränen in den Augen haben. Und dann schickt er noch einen sehr zärtlichen aktuellen Song hinterher, nämlich Behutsam. Und genau dieses Wechselspiel funktioniert wirklich gut. Es gelingt ihm, auch wenn klar ist natürlich, die meiste Stimmung ist immer dann, wenn die großen Hits dran sind. Also zum Beispiel Musik nur, wenn sie laut ist, in der Mitte des Sets oder dann im letzten Zugabenteil Mensch und Alkohol.
Wie sieht dein Fazit des Abends aus?
Ein sehr euphorischer Abend. Ein gut aufgelegter Herbert Grönemeyer. Also schaffen nur wenige, so viel Freude und so viel Intensität mit den Fans zu teilen. Man ist während der fast 3 Stunden mühelos im Jetzt, also lässt sich nicht ablenken. Sowas, finde ich, ist ja auch ein gutes Zeichen. Trotzdem bin ich mir sicher, bei den Konzerten in der Waldbühne demnächst wird es noch besser. Vom Sound sowieso und weil es einfach nirgends stimmungsvoller ist als dort.
Herbert Grönemeyer hat gestern ein umjubeltes Konzert in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena gegeben. Christiane Falk hatte das Glück, dabei zu sein. Vielen Dank.
Danke auch.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Alexandra Morton, Meeresbiologin. Das Beste, was jeder Spezies auf Erden passieren kann, ist, dass sie irgendjemandem am Herzen liegt.
Ende der Denkpause.
Das ist der kluge Gedanke zum heutigen Tag der Artenvielfalt. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Montag. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen früh wieder hier bei Wach und Wichtig.
Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.